Ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen nachdenklich, weil gestern Abend wurde die ganz kurze Exkurs hat extern was mit Mobilität zu tun, die Laura Dahlmeier für tot erklärt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass alle deutschen Automobilhersteller eine Gewinnwarnung von 50% und mehr ausgesprochen haben. Mercedes, ach, da weiß ich manchmal nicht so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass der Konzern aktuell unter Ole Klenius leicht überfordert ist. Diese vier Schlüsseltrends, ja, die seit Jahren von den Dächern gerufen werden, werden von der deutschen Branche gar nicht bedient. Und die wollen, also die Branche möchte das auch gar nicht bedienen.
Wunderschönen guten Donnerstagmorgen, Michael Stumpe. Hier ist Mobility Mavericks, die unangefochtene Nummer 1 der leichten Mobilitätsunterhaltung. Wie geht's Ihnen?
Das war leicht. Also ich fühle mich schon wie ein Schwergewicht hier. Ja,
also früher war alles
gibt
leichter.
Ja, nichts Vergleichbares. Man hatte ja nichts.
Früher war alles leichter. Wir zum Beispiel.
Ich habe auch den Eindruck, so aus deinem Umfeld besonders, dass irgendwie jeder jetzt anfängt, Podcasts zu machen. Ja, du hast mir gestern verraten, dass du demnächst ganz prominent platziert wirst.
Allerdings, ich bin im. Du spielst darauf an, dass ich im Fundraising-Coup vom Iskender Derik aufgetreten bin. Das stimmt.
Ja, du, den Ball hast du aber gut aufgenommen.
Das war ein Zufall. Wir haben ja fast gar nicht vorbereitet. Podcast ist, ich würde sagen, Podcast ist das neue CrossFit. Ja, alle mittelalten Männer fangen jetzt damit an, um ihr Sendungsbewusstsein zu befriedigen. Nee, aber es war gestern war super. Also der Iskender macht das eher so wie Hotel Matze. Also wir haben überraschenderweise 2 Stunden gesprochen und wurden dann unterbrochen, weil die Akkus von allen Kameras und den Aufnahmegeräten leer waren. Sonst wäre es auch länger gegangen, aber das war wirklich sehr, sehr gut.
Und geht das dann die vollen 2 Stunden live oder wird das geschnitten oder wie macht das?
Das müssen wir natürlich, weil die einzig wahre Produktion auf der Welt, die sowas macht, ist natürlich TLDR, bei der wir ja auch unter Vertrag stehen, möchte ich jetzt was sagen. Der Max, glaube ich, der jetzt nicht im Bild ist, aber der zuhört, der wird das große Vergnügen haben, diese 2 Stunden, 3 Kameraperspektiven und, also es ist ein bisschen mehr Schnitt als bei uns, dann aufzubereiten. Und er freut sich schon sehr, hat er gesagt.
Also ist das sozusagen eher High Maintenance, würde man sagen. Wir sind eher so das GZSZ der Podcast oder was, dass man ungeschnitten relativ schnell dann auf die Straße bringt, oder?
Wir sind eher so Kick, ja, und der Iskender war schon immer eher so Hermes. Das muss man einfach sagen.
Okay.
Ja, das ist auch okay. Ich finde, das kann man auch zugeben. Iskenders Instagram muss man mal folgen. Der macht immer so ganz so Architekturshots. Dann denkt man immer, das kommt aus irgendeiner Zeitung. Also irgendeine mega geile Vase in so einem super Regal mit so ein paar Architekturbüchern. Und man denkt so, oh, der war, keine Ahnung, im Hamburger Bahnhof oder sowas in Berlin und hat ein Foto gemacht. Das ist einfach nur sein Wohnzimmer. Also der Mann hat einen Blick fürs Schöne.
Das finde ich beneidenswert. Ich habe im Freundeskreis auch Freunde, die einfach irgendwie in den Raum reingehen und halt einfach die Ästhetik erkennen. Und ich laufe da meistens dran vorbei, also in 99,9% der Fälle, wenn nicht sogar 100%, muss ich sagen. Ja, also das ist irgendwie gar nicht auf meinem Radar.
Ja, Ästhetik. Ich finde ja immer noch geiler, dass es gibt eine Menge Leute, die erschaffen Ästhetik. Und zwar wirklich, also ich sage jetzt mal, weißt du, für ein Wohnzimmer für 150.000 Euro einrichten und das durch sozusagen da viel Ästhetik hinzubekommen, halte ich für deutlich leichter, als wenn einer sagt, oh, ich gucke mir mal den Raum an und wir kriegen das Ganze für 10.000 Euro hin. Weil, ne, wir können da bei eBay Kleinanzeigen, holen wir das Schränkchen und dann gibt es die Lampe und dann machen wir das. Und ich sage jetzt nicht, das ist alles billig, aber die haben ein Auge dafür und die sehen sozusagen, was man aus einem Raum machen kann. Und das muss überhaupt gar nicht viel Geld kosten, sondern die haben das Talent sozusagen, sich das vorzustellen. Und das finde ich, das finde ich richtig super. Also das begeistert mich auch immer, weil ich habe da kein großes Auge für. Das würde jetzt hier keinem, ich meine, müsste mal ein Foto von meinem derzeitigen Blick hier machen, dann würde das jeder wissen. Ich sitze in meiner Küche, Schrägstrich Wohnzimmer. Das ist eine, sagen wir so, es ist ein Familienhaus. Man lebt, man merkt, dass hier Kinder leben, aber jetzt mit Ästhetik hat das. Es ist aufgeräumt einigermaßen. Die sind im Urlaub. Aber
funktional. Ja.
Funktional. Funktional. Die Steckdosen sind noch alle abgeklebt und alle Wände, je nachdem wie groß die Kinder sind, sind halt vollgeschmiert mit irgendwelchen Erdnussbutterfingern. Also wer Hunger hat, würde an unseren Wänden immer noch ein normales Mittagessen zusammengekratzt bekommen.
Und wahrscheinlich nahrhaft.
Na gut, ich meine, du kennst ja die Diät meiner Kinder ist so zwischen Erdnussbutter, irgendein Müsli. Wir haben jetzt die Regel eingeführt, 15% Regel. Kein Müsli darf mehr als 15% Zucker haben. Das ist schon echt relativ viel, aber da fallen natürlich, ich sag mal, Frosties und Smacks fallen raus. Weil ich habe eine ganze Zeit lang Müsli selber gemischt, in so einem Wahn von, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich dem falschen Instagram-Feed gefolgt. Ich habe gesagt, wir mischen das jetzt selber, da können wir so ein bisschen Granola selber machen und reintun und. Überraschung, das kam gar nicht so geil an wie die Schokopops. Aber ich hab es ein Jahr durchgehalten und habe das wirklich in die Kinder reingezwungen, wie so eine Gänsestopfleber. Aber irgendwann habe ich aufgegeben, jetzt kaufen wir wieder, ich weiß nicht, was wir jetzt haben, aber maximal 15% Zucker. So, auf jeden Fall.
Das ist aber der Trade-off morgens. Ne? Entweder machst du dir Stress und versuchst, sie gesund zu ernähren, oder du gibst ihnen einfach Nutella, weißt du?
Ja.
Ja, startet der Morgen einfach entspannter.
Das haben wir abgeschafft. Morgens Nutella. Also ich kaufe einfach keine, also der Trick, Lebensmittelhändler hassen diesen Trick, man kauft einfach keine Nutella mehr. Aber ja, nee, die essen eigentlich, das ist schon okay. Also morgens Müsli ist jetzt nicht das Beste. Ich würde denen ja Haferflocken und Joghurt empfehlen, aber das wollen sie immer nicht. Aber das geht schon. Ich bin froh, wenn die überhaupt was essen. Ne? Also je älter die werden, desto mehr, also ich sag mal so, die werden dann mehr so wie ich. Ich musste immer um 7.41 Uhr die Bahn nehmen. Man musste, selbst wenn man gerannt ist, 10 Minuten zur Bahn laufen. Mein Vater kam meistens final aus dem obersten Stock runter um 7.20 Uhr, 7.22 Uhr und dann bin ich aufgestanden. Das heißt, ich habe innerhalb von 9 Minuten, ich sag mal, mich gewaschen, Oberbegriff, ob das jetzt so war, und hab meine alles in die Schulwäsche geschmissen und bin losgerannt. Und ja, also ich habe nie gefrühstückt oder sehr selten gefrühstückt. Deswegen habe ich natürlich wenig Glaubwürdigkeit gegenüber meinen Kindern, weil meine Mutter das natürlich denen haarklein erklärt hat, wie ich das gemacht habe, und ich soll mal nicht so große Ankündigungen hier machen. Ja? Aber es geht schon. Also es ist schon, morgens funktioniert schon. Die werden ja auch älter.
Ja, ach, das ist schön. Ich habe heute, bin heute ehrlich gesagt ein bisschen nachdenklich, weil gestern Abend wurde die, ganz kurzer Exkurs, hat extern was mit Mobilität zu tun, die Laura Dahlmeier für tot erklärt. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, beim Bergsteigen, 31 Jahre jung. Das, muss ich sagen, hat mich mehr getroffen, als ich gedacht hätte. Von der war ich immer begeistert, bin auch ein riesen Biathlon-Fan übrigens. Und von daher habe ich das immer sehr genau verfolgt, was sie macht. Und muss einfach sagen, das hat gestern viele Leute auch in meinem Umfeld echt aufgewühlt, muss ich sagen. Ja, wollte ich einfach mal hier kurz erwähnen, müssen wir auch nicht thematisieren, aber das Schöne an der Sache ist, sie ist ja so dann gestorben, wie sie wollte, ne? Also hatte quasi am Berg das gemacht, was sie wollte, und soll jetzt, habe ich heute Morgen gelesen, dann doch wohl zurückgeholt werden, obwohl sie das ursprünglich eigentlich gar nicht wollte, beziehungsweise der Leichnam von ihr. So. Und einfach da als Nachruf ein dickes, fettes Dankeschön an sie und an ihre Karriere, und herzliches Beileid an ihre Familie, Umfeld, den Deutschen Biathlonverband. Das ist ein Riesenverlust. Muss man einfach mal so sagen.
Das ewige Licht leuchte ihr. Ja. Ich finde, das können wir durchaus thematisieren, denn das eins ist sehr interessant, dass ich gucke nie Biathlon. Ich kenne nur eine ganze Menge Leute, die Biathlon gucken. Ich kannte den Namen Dahlmeier, weil der so wahnsinnig erfolgreich war, habe ich natürlich den Namen mal gehört. Genau wie man mal, keine Ahnung, Wellbrook hört oder irgendwie, also wo du weißt einfach, das sind absolute Spitzensportler. Ich habe gestern bestimmt 3 oder 4 Nachrichten bekommen diesbezüglich von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Und ich habe mich dann, und mir ging das dann auch nah, dann habe ich auf spiegel.de gesehen und habe einfach so ein bisschen gelesen. Und es war, also Steinmeier fühlte sich bemüßigt, was dazu zu sagen, wenn ich es richtig gesehen habe. Da fragt man sich doch so, warum trifft das dann so einen Nerv? Es gibt eine Menge tragische Unfälle auf der Welt. Und ich will das also gar nicht relativieren, aber das offensichtlich sticht heraus. Und da habe ich länger drüber nachgedacht, sozusagen, ist es daran sozusagen, weil der Mensch besonders jung war? Habe ich gesagt, naja, da gibt es auch eine Menge andere, also ich sag jetzt mal, der Jota, als er mit seinem Lamborghini verunglückt ist vor 4 Wochen. Hm. Vielleicht war das eine andere Bubble. Ich habe natürlich schon gesehen, dass da eine Menge Leute, das war in den Nachrichten, aber so, das klingt jetzt so esoterisch, aber so energetisch habe ich das Gefühl, dass das ganz anders wahrgenommen wurde. Jetzt kann man sagen, vielleicht liegt es daran, dass die Deutsche ist. Also jung, tragischer Unfall, trifft auch viele Leute zu. Jetzt kann man sagen, dieses Deutsche, liegt es daran, dass es eine Frau ist? Würde ich alles verneinen, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass sie ein ganz besonderer Mensch wäre. Und ich glaube, dass die sozusagen mit ihrer eigenen Frequenz, die war authentisch. Und ich glaube, das hat man irgendwie gemerkt. Und dass die aus dem Leben gerissen wurde, bei der Sache, die sie offensichtlich besonders gut konnte, auch. Und wo sie irgendwie happy war, diese Trage, das berührt die Menschen. Das scheint irgendwas mit uns zu machen. Es gibt irgendwas, was darüber hinausgeht, über die reinen Fakten. Und es hat wirklich viele Leute bewegt. Ich finde das echt interessant. Also ich finde das gut. Das bedeutet, dass die Menschen nicht aus Stein sind, aber ja.
Ich finde, sie hat halt das gemacht, was aus unserem Umfeld, glaube ich, die wenigsten machen würden, nämlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einfach zu sagen, ich höre jetzt auf. Ja, sie hat ja mit dem Biathlonsport mit 25 aufgehört. Und weil sie gesagt hat, ich habe eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Ja, 2-mal olympisches Gold, 7-mal Weltmeister und danach noch 14 weitere Medaillen. Das hat keiner bisher geschafft, wirklich Jahrhundertathletin. Also erfolgreich wie keine andere oder auch kein anderer im Biathlonsport oder im Sport insgesamt. Und sie hat halt gesagt, wenn ich jetzt noch mehr Medaillen sammeln wollen würde, dann müsste ich das Training weiter intensivieren, ich müsste noch höhere Frequenz machen, ich müsste mich noch besser vorbereiten, ich müsste noch feinteiliger arbeiten. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf, denn sie hat immer gesagt, das oberste Gut, was sie hatte, und da kriege ich immer Gänsehaut bei, ist Freiheit. So, und das wollte sie sich von nichts nehmen lassen. Und das war ihr Dreh- und Angelpunkt. Und sie wollte sich nie irgendwie von äußeren Umständen davon abhalten lassen, das zu machen, was sie machen wollte. Und das war vor allen Dingen Bergsteigen. So. Und das offen gesagt, hat mich schon recht nachdenklich gemacht, einfach weil also Tod von Menschen, die stand mir natürlich jetzt nicht nahe, das war eine Person des öffentlichen Lebens, aber ist zumindest bei mir so, regt häufig zum Nachdenken an, bei mir. Und da muss ich sagen, das ist eine Aussage, die hat bei mir viel bewegt, weil das natürlich auch dazu führt, wenn man jetzt reflektiert, mal überlegt, also besteht bei mir diese absolute Freiheit, ist das eine Sache, die mir irgendwie wichtig ist oder nicht? Ja, ohne das jetzt, ohne ein Therapiegespräch draus zu machen.
And how, sagen, how do we get rid of the kids?
Ja, genau. Ja.
Nee, ich weiß, ich habe einen Spleen, nicht oft, aber so 2-3 Mal im Jahr. Da ist der Content auch begrenzt auf YouTube dazu, also wirst jetzt verstehen, warum. Eulogies, also sozusagen Grab oder Reden in der Kirche, Grabreden. Gibt es Leute, die das aufnehmen. Man kann auch welche nachlesen, aber natürlich, wenn das vorgetragen wird und man hört die Akustik dazu noch, je nachdem, wo das ist, auf dem Friedhof, in der Kirche, privat irgendwo, das höre ich mir an. Ja, und ich habe auch, mein letztes Testament habe ich geschrieben, vor 3 Jahren, glaube ich, oder sowas. Also ohne Anlass, ja, sollte sich jetzt keiner irgendwie Hoffnungen machen, der von mir rechtlich abhängig ist. Nein, Quatsch. Aber das macht was mit einem. Ja, aber das ist halt so. Ja? Diese Endlichkeit des Lebens, das haben wir jetzt irgendwie alle mal rational begriffen, dass das so ist. Richtig nachvollziehen, glaube ich, fällt mir enorm schwer. Und man lebt auch nicht danach. So richtig. So, man kann auch nicht leben, als ob jeder Tag der letzte ist. Das ist natürlich Schwachsinn.
Nein,
wenn jeder Tag mein letzter wäre.
Das ist gar nicht die Erwartungshaltung.
Wenn jeder Tag mein letzter wäre, wäre meine Frage: Mache ich schweres Kreuzheben oder Kniebeugen? Das wäre für mich, das wäre für mich eigentlich sozusagen das Entscheidende. Nee, aber.
Also, ja, aber hast den Leg Day wieder ausgeschlossen.
Heute Morgen war ich so müde, habe ich nur Brust und Schultern gemacht, was ich wirklich. Das finde ich eigentlich nicht gut. Nee, aber das höre ich mir an und das macht was mit einem. Und ich glaube, das sollte man sich ab und zu mit beschäftigen. Weil, tada, es kann sehr, sehr schnell gehen. Also auch in Lebenslagen oder bei Personen, wo man das nicht erwarten würde. So. Ne? Also es gibt auch ganz kürzlich Gräber, an denen ich stand, wo das Delta zwischen den Geburts- und Todesjahren sehr, 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 sehr klein war. Und das macht was mit einem. Das sollte man nicht vergessen. Deswegen, ja, wie es so schön heißt in jedem 80er-Jahre-Film, ruft heute jemanden an, sagt ihnen, dass ihr ihn liebt und oder dass er euch Geld schuldet. Aber macht es. Weil wir heute so viele Partykracher auf der Tapete haben, wollte ich mal drüber sprechen oder deine Meinung dazu hören. Ein neues Quartal ist zu Ende gegangen und die Bluthochzeit der deutschen OEMs scheint weiterzugehen. BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes war noch nicht draußen, glaube ich. Die kommen jetzt erst. Ich bin mir nicht sicher. Mercedes ist auch draußen. Das kommt ja alles immer so. Also war jetzt alles. Long story short, es lief nicht so richtig super. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Zahl aufbereitet, aber wir sehen natürlich massive Gewinneinbrüche. Und ich wollte mal nach deiner Einschätzung fragen, weil ich glaube, dass du mal einen ganz guten Blick drauf hast und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr als irgendwie die Zölle sind schuld. Ja, ich glaube, wie schauen wir denn drauf? Also siehst du da ganz unterschiedliche Dynamiken oder ist aller, und der zweite freie Frage ist aller Tage Abend. Können wir eigentlich den Laden hier zumachen und ergeben uns der chinesischen Übermacht und den F-150 aus Amerika, die jetzt alle zollfrei rüberkommen werden? Und weil wir die alle kaufen, weil wir die so super finden.
Ja,
viele Fragen.
In den Parkhäusern so viel Platz
ja,
haben.
Ja, exakt. Also viele, viele Fragen. Schneid dir das so zurecht, wie es irgendwie gerade passt. Das ist nicht vorbereitet, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, weil wir das alle in den Nachrichten sehen. Und ich finde, da sollten wir was zu sagen.
Ja. Also insgesamt muss man sagen, jetzt die letzten 7 Tage haben alle deutschen Automobilhersteller haben quasi eine Gewinnwarnung ausgesprochen, beziehungsweise alle ihre Jahresziele kassiert. Das wird häufig gemacht bei der Halbjahresprognose. Also wenn du das erste halbe Jahr hinter dich gebracht hast, kannst du eine Prognose auf die zweite Hälfte des Jahres geben. Das ist nun passiert und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass alle deutschen Automobilhersteller eine Gewinnwarnung von 50% und mehr ausgesprochen haben. Ja, Mercedes zum Beispiel aufs Quartal letztes Jahr im Vergleich, also Q2, haben sie um die 3 Milliarden gemacht. Jetzt haben sie nicht mal die Hälfte gemacht, 1,4 Milliarden an Gewinn. Das hört sich immer noch viel an in Bezug auf Gewinn, ist aber eine Katastrophe für Mercedes, weil das heißt, dass sie eine Marge von unter 6% haben pro Fahrzeug. Ja, im Schnitt. Die hatten vor 3-4 Jahren waren sie mal bei 15%. Ja, also quasi die Marge hat sich mehr als halbiert und das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch alle Automobilhersteller durch. Alle bewegen sich gerade irgendwie zwischen 4% und 6%, Audi sogar noch ein bisschen darunter, also unter 4%, was die Margen angeht. Und das ist schon dramatisch, denn der Gewinn muss häufig genutzt werden, um in die Zukunft zu investieren. So, und in die Zukunft investieren heißt jetzt gerade in neue Antriebskonzepte, in neue Batterietechnologien, in neue Fahrzeugreihen etc. Bei BMW, jetzt können wir vielleicht mal in die einzelnen Automobilhersteller reingehen, so die Top 3. Bei BMW ist es so, dass sie halt sehr, 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 sehr viel Geld in die neue Klasse investiert haben, die nächstes Jahr kommen soll. Neue Klasse ist quasi neue Plattform, die elektrisch betrieben wirklich als Plattform entwickelt wurde. Heißt, sowohl SUVs als auch Limousinen sollen darauf entwickelt werden. Vom 3er, 5er, 7er Äquivalent soll das, so wie X, also der SUV von BMW, soll das quasi entwickelt und vorangetrieben werden. Das ist dem einfach zuzuschreiben. Von den Verkaufszahlen sieht BMW gar nicht so katastrophal aus. Im Gegenteil, von den Premium-Automobilherstellern sind sie in Deutschland 1 nach wie vor und auch weltweit sind sie ganz gut aufgestellt, weil sie zum Beispiel auch in den USA und in Mexiko produzieren. Vor allen Dingen die SUVs in den USA, die dort sich am meisten verkaufen, weniger beeinflusst durch die Tariffs und dadurch gut aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz hat BMW auch klar und deutlich gesagt, dass sie sparen müssen. Mercedes, da weiß ich manchmal nicht so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass der Konzern aktuell unter Ole Klenius leicht überfordert ist mit der Ausrichtung von Mercedes. Denn sie springen gerade so ein bisschen zwischen Kleinwagen, absolutem Luxus, Elektroantrieb, Rückbesinnung auf Verbrennungsmotoren. Sie haben da einfach ihre Linie nicht gefunden, haben auch so ein bisschen das Gefühl verloren in meinen Augen darauf, wer eigentlich ihre Kundengruppe ist. Ja, es ist nicht der ich sag mal jetzt ganz plakativ, Mensch mit Migrationshintergrund, der sich das Auto von den Rippen abspart, weil es ihnen einfach wichtig ist, ein schönes Auto zu fahren. Sondern es ist einfach quer gemischt. Auch sozusagen die Oma-Opa-A-Klasse, die es früher mal gab, die wird nicht mehr verkauft oder wird nicht mehr genutzt. Da gibt es keine klare Linie. China ist komplett eingebrochen für Mercedes. Und auch in den USA sehen wir, dass da gerade nicht viel passiert. Das heißt, Mercedes hat wirklich ein Orientierungsproblem in meinen Augen und weiß nicht so richtig, was sie machen sollen. Mhm. Da ist es wichtig, dass sie sich mal auf die Basis rückbesinnen in meinen Augen und überlegen, was sie eigentlich wollen. Und ein Rückgang auf Verbrenner, weil im Premium-Segment ist Mercedes ein Volumenhersteller, ja, mit mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen, die sie jedes Jahr verkaufen. Und dann eine Strategie wie Porsche zu machen, die irgendwie 80.000 Fahrzeuge im Jahr verkaufen, von dem 911er zumindest. 30, genau. 80 ist Cayenne, hast
genau.
recht.
Genau. 90 ist Cayenne, 30 und dann hast du von einem Macan, das soll ich jetzt wissen, 100 kann das sein? 100?
Nee, Cayenne ist der meistverkaufte.
Cayenne ist der meistverkaufte? Oh, niemand hat zugehört. Nee, aber was ist denn, okay, also sie sind Volumenhersteller im Luxussegment, was ja eigentlich eine totale Ausnahme ist. Also, muss man immer sagen, ne, vom hohen Turm ist gut runtermachen. Also wir sind nicht der Galenius, aber das mit der Linie kann ich nachvollziehen, ehrlicherweise. Die Frage ist, wie käme man denn da raus? Was würde man denn eigentlich von außen empfehlen? Würde man sagen, pass auf, also das Letzte, was ich gehört habe, was die Maßgabe sein soll, war doch, hey, wir wollen eigentlich, ne, also die ganzen A-Klasse, B-Klasse, das wollen wir alles nicht mehr. Wir konzentrieren uns auf die, ich sag jetzt mal plakativ, E- und S-Klasse und den SUV. Was ist das dann? M-Klasse? Und G, vielleicht für die ganz Coolen. Warum, oder wo hapert es denn da sozusagen? Schaffen die das nicht, weil sie trotzdem das Grundrauschen der kleineren Wagen brauchen, um insgesamt die Kostenstruktur stabil zu halten? Oder haben die Kundensegmentierung ist so schwer, dass du sagst, du kriegst es eigentlich nicht rausgeschnitten, dass du an das
Problem... Es ist einfach ein Problem der Positionierung in meinen Augen. Mercedes, wenn wir uns mal anschauen, wofür stehen die? Die stehen oder standen in der Vergangenheit zumindest für mich für eine technologische Führerschaft. Ja, also Mercedes waren die ersten, die teilweise selbstfahrende Autos eingeführt haben auf der Autobahn. Ja, waren die ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Die S-Klasse war immer diejenige, die wirklich Innovation gebracht hat. Im Technologiesegment, ja, waren die ersten, die ABS-Systeme, ESP-Systeme und so weiter auf die Straße gebracht haben. Da waren die wirklich ganz weit mit vorne und vor 5, 6 Jahren mit der Einführung dieser EQ-Reihe ist einfach mal eine ganze, das muss man leider so sagen, Plattformgeneration gefloppt. Ja, verkaufen sich einfach nicht. Letztes Quartal irgendwie 10 von diesen EQS, also den elektrischen S-Klassen, verkauft in China. Das ist halt eine Zahl, die darfst du keinem erzählen. Das ist Manufakturgröße. Ne? Also da hat AMG wahrscheinlich mehr Fahrzeuge verkauft in China, ja. So, und
müsste man mal abprüfen. Die Wette würde ich wahrscheinlich gar nicht eingehen. Das glaube ich auch.
Ja, so. Und
McLaren hat mehr verkauft.
Dann zu sagen, ja genau, also du kannst, alle haben mehr verkauft, jeder.
Jeder.
Wahrscheinlich hat Opel über Reimporteure in China mehr verkauft als Mercedes, obwohl sie gar nicht in China waren. Ja, weiß ich, genau, aus Mexiko. Also, da brauchen wir nicht drüber reden, es war einfach eine Katastrophe und ist nach wie vor so. Das heißt, dass diese Plattformgeneration ist einfach mal Sunkost, da passiert nichts mit. Dann müsste man überlegen, okay, wofür steht denn Mercedes? Also Mercedes, die Kernmarke, steht für hohen Luxus, also Premium Plus würde man das nennen in der Automobilsprache und dann
extrem verlässlich, ehrlicherweise extrem verlässlich, ne?
Ja, also genau. Jahrelang. Langstrecke, passiert nichts mit, der Dieselmotor, fährst irgendwie
500.000 Kilometer
mit, ja, gar kein Problem, so. Das schaffen diese IQ-Modelle halt nicht. Dann überlegst du, du hast die G-Klasse genannt, also dieser Kasten, hätte ich fast gesagt, von Mercedes. den haben sie jetzt versucht zu elektrisieren, verkauft sich gar nicht.
Überraschung.
Ja, weil die Kundengruppe halt, genau, die Kundengruppe, wenn sie dann so ein G65 oder G63 hast, die wollen halt, dass das Pöt macht. Ja, und die wollen halt, dass...
Wie nochmal? Für alle Zuhörer?
Pöt, genau. Die wollen halt, dass sich auf dem Kuhdamm in Berlin die Köpfe der Herren und Damen drehen, wenn sie da mit 120 entlangbrettern so. Und das ist halt, muss man so ehrlich sein, einfach das Kundensegment. Und die haben kein Interesse an einer elektrischen Version der G-Klasse. Davon mal ganz abgesehen, dass die elektrische Reichweite, selbst wenn du da ein 500 Kilowatt Batteriepack reinbauen würdest, was fünfmal größer ist als die aktuellen Batteriepacks, wahrscheinlich eine Reichweite von unter 200 Kilometer hast, weil der CW-Wert einfach so katastrophal ist, dass das einfach nicht dafür gemacht ist. Ja?
Das ist wie ein Würfelfahren eigentlich, ne? Also sozusagen mit so einem...
Ja, du kannst wahrscheinlich dein Einfamilienhaus effizienter über Autobahn fahren lassen, als dass du so eine G-Klasse elektrisch bewegst. Ja?
Für den geneigten Hörer, ich möchte kurz dokumentieren, ich habe dazugelernt, der CW-Wert misst den Luftwiderstand eines Gegenstands, der sich beschleunigt, wenn ich das richtig sehe.
Ja,
genau. Also, oder das Inverse davon, also wie wenig Luftwiderstand der hatte, etc. Welche Richtung weiß ich nicht.
Ja, und das Gegenteil
dazu war der... Ich bin sehr stolz, dass ich das weiß, das wollte ich kurz dokumentieren. Du hast mir das beigebracht vor vielen
Folgen. Das Gegenteil dazu war oder ist der EQS von Mercedes, wo sie in der Presseankündigung halt genannt haben, dass das Auto mit dem besten CW-Wert auf dem Markt ist. Damals sogar besser als Tesla, haben sie extra hervorgehoben. Das hat aber keine Sau interessiert, weil die Dinger einfach nicht gut aussehen. Und das ist objektiv. Also es gibt niemanden, der sagt, der EQS sieht von außen gut aus. Und von innen auch nicht. Die sehen aus wie eine Shisha-Bar. So,
der EQS ist einfach wirklich, es gibt eine Menge Menschen auf der Welt, die eine Klage einreichen sollten, weil sie einfach Augenschäden bekommen haben, als sie dieses Auto angeguckt haben. Ich muss es leider so sagen. Ich finde das wirklich, womit kann ich das vergleichen? Ich bin immer sehr gerne Vespa gefahren und die schön, so eine PX80, ne, so eine schöne eckige Vespa. Mhm. Und auf einmal kamen diese Plastikrollen raus und die waren alle rund und alle scheiße.
Diese orangenen Dinger ja, da, ne?
Zum Beispiel, alles Krampf, alles sozusagen. Alles, was keine Funken schlägt, wenn du auf der Fahrbahn abkommst, sollte man nicht als Roller fahren. Das ist so meine Maßgabe. Aber der Eco, Ich saß ja drin, haben wir nicht bei der CES in Las Vegas sogar zusammen drin gesessen? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe mich ja da mal reingesetzt.
Du hast mal bei einer Autovorstellung von mir hast du da mal drin gesessen. Bei einer Kooperation
hatten wir. Bei einer Autovorstellung von dir. Du spielst darauf an, dass du auch OEM bist, Herr Stumpe. aber genau, das stimmt, da saß ich drin und da muss man natürlich sagen, von innen, also ich mag dieses ganze ich möchte ja nicht in so einer Multimedia-Disco sitzen, wenn ich Auto fahre, aber vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgründe. Das von innen drin war schon sehr wertig. Also das wäre jetzt gelogen zu sagen, das war blöd. Aber wir haben ja in irgendeiner Folge drüber geredet, wo ich gesagt habe, eigentlich soll es einem egal sein, wie das Auto von außen aussieht, denn du sitzt ja drin, du siehst dich ja eh nicht selber. Aber das ist echt furchtbar. Wirklich, wirklich, wirklich furchtbar von außen anzugucken. Also ja, das ist ein Flop. Also da kommt jetzt die neue Klasse, à la Mercedes, wann darf man die erwarten? Ist das schon angekündigt? Wann kommt die neue S-Klasse raus?
Das ist leider noch nicht klar, weil sie wirklich da in der Zielgruppenfindungsherausforderung sind und man, also ich einfach das auch nochmal klar und deutlich gesagt, ich wünsche denen wirklich alles Gute, ja, und das wäre eine Katastrophe, wenn Mercedes sich da nicht wiederfinden würde. Nur es ist halt, glaube ich, unter den deutschen Automobilherstellern hat Mercedes durch diese Premium-Volume-Hersteller-Positionierung, die sonst keiner hat. Hm. Ja, und es wird immer gesagt, Mercedes, Audi und BMW sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Nein, sind sie nicht. Ja, weil BMW hat den Dreier BMW, der einfach im Volumensegment unschlagbar ist. Und Audi ist Teil des VW-Konzerns und die können darüber halt einfach ganz anders skalieren und ganz anders einkaufen, als ein Mercedes das kann. Das heißt, Mercedes hat ein Individualproblem in der Positionierung am Markt. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und jetzt mit dem Wegfall des chinesischen Marktes ist es wirklich schwierig für Mercedes auch. Die haben noch Kapitalreserven logischerweise und kommen auch noch gut an Geld im Kapitalmarkt. Aber der nächste Schuss, der muss einfach sitzen. So, und ich weiß offen gesagt nicht, ob der Ola da der Richtige für ich ist, weil er unter dem Dieter Zetsche, damals seinem Vorgänger, quasi protegiert wurde und groß geworden ist. Und der Dieter Zetsche, damals vor allen Dingen die Diversifizierung vorangetrieben hat, die jetzt im Nachhinein nicht die beste Idee war. Und diese Rückbesinnung aufs Premium, glaube ich, ist der erste Schritt. Dann ist aber die Frage, was für Fahrzeuge brauchen wir elektrisch? Hm. So, und das ist wirklich nicht einfach.
Hast du ein Gefühl von 1000 S-Klassen, die verkauft werden, wie das sich aufteilt? Also, und zwar, sagen wir mal, also okay, das ist ja mehrstufig. Jetzt müsste man erstmal sagen, wahrscheinlich relativ viele Mietwagen und Flottenbetreiber, hätte ich jetzt vermutet. Also Taxis fallen heraus, wenn ich in Berlin gucke, sehe ich relativ wenig, also es waren E-Klassen meistens, aber relativ wenig S-Klassen. Wer kauft denn S-Klassen? Was sind denn die großen Käufergruppen und dann, also B2B, B2C? Also sind das alles Firmenwagen? Kaufen die meisten Leute das eigentlich? Der Erstkäufer ist wahrscheinlich dann 71 Jahre alt oder 65 hätte ich vermutet. Also sehr, sehr, sehr alte Erstkäufer vom Neuwagen. Wie teilt sich das auf? Einfach mal das, also zumindest aus dein Bauchgefühl, dass ich so ein bisschen verstehe, warum das so schwierig ist mit den Zielen. Also eine S-Klasse, das ist echt, ist doch wie Tempotaschentuch. Also S-Klasse ist auf der ganzen Welt, steht für Luxus, Verlässlichkeit und du wirst gefahren. Das ist doch eigentlich sozusagen das Gefühl, was man in der S-Klasse hat. Versus BMW, wo du selber fährst. Hast du da eine Idee?
Also bei den Premium-Herstellern gibt es im Komma-Bereich gibt es sicherlich Varianz, aber kann man sagen, dass so zwischen 65% und 70% sind B2B-Kunden und nur der Rest sind Privatkunden, also B2C-Kunden. Das heißt, das sind Firmenkunden. Und auch da siehst du ja beim Bundeskanzleramt, da steht der Audi A8 und da steht die S-Klasse von Mercedes. So, das sind so die beiden Go-To-Fahrzeuge, die von der Bundesregierung zum Beispiel genutzt werden. Jetzt haben wir relativ viele, leider muss man dazu sagen, Leute im Bundestag sitzen. Viel zu viele in meinen Augen. Aber auch selbst die können das Absatzproblem dieser Automobilhersteller nicht lösen. Das heißt, die Unternehmen sparen auch insgesamt weltweit einfach gerade. Das ist so. Und dadurch werden Leasingverträge zum Beispiel einfach nochmal um ein Jahr oder zwei verlängert und keine Neuanschaffung gemacht. Das heißt, das sehen die ganz, ganz klar und deutlich bei den Einschlägen. Dann ist es so, aufgrund dieser technologischen Umstellung von Verbrenner auf Elektro, diese B2B-Fahrzeuge, die sind häufig Langstreckenfahrzeuge. Ja, die sind für Langstrecke werden die gekauft, weil, wie du es schon gesagt hast, die Leute werden entweder gefahren in einem Mercedes S-Klasse oder fahren selber in einem 7er oder einem 5er und sind Vertreter oder sind irgendwie Geschäftsführer von irgendwelchen Mittelständlern und machen da viel Strecke in ihren Fahrzeugen, weil die in Deutschland zumindest die Kunden halt nicht über einen Bahnhof und Züge erreichbar sind, so schön das auch wäre, sondern die sind halt häufig irgendwo im Wald in Hintertupfingen und haben Osterbrück da ihre Produktionsstätte. Zum Beispiel, ne? Ja gut, da haben wir einen guten Bahnhof, wenn der nicht gerade gesperrt ist wegen Bombenentschärfung. Aber ansonsten kommst du hier ganz gut hin.
Was hast du gemacht? Nee, okay. Also 70% B2B, okay.
So, und das heißt, da gibt es einfach im Fall von Mercedes gerade kein adäquates Angebot, außer die auslaufende Verbrenner S-Klasse. So, jetzt die Frage, was kommt als nächstes? Ich hoffe, dass die da eine vernünftige Batterie, eine große Batterie reinbauen und sich auf ihre alten Werte zurückbesinnen bei BMW. Ich habe da ein gutes Gefühl bei der neuen Klasse, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Bei Audi, ähnliches Problem wie bei Mercedes. Allerdings, wie gesagt, stehen ein bisschen besser da oder haben eine bessere Positionierung, einfach weil sie günstiger einkaufen können im Volkswagen-Konzern über Volumen und dadurch auf der Produktionsseite noch ein bisschen Geld sparen können. Aber auch da ist es so, wenn du dir anguckst, so die DNA von Audi ist eigentlich Rallye, da kommen die ja her, ne? Also aus dem Rallye-Sport.
Walter Röhr.
So der Audi Quattro, so der, weiß ich, ob du in den 80er Jahren noch den Werbespot kennst, wo der diese Skirampe hochgefahren ist.
100%.
Also das ist schon ikonisch gewesen.
Fährt wie auf Schienen, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Und zum Beispiel den RS6, also quasi das Flaggschiff von denen, ist jetzt in der letzten Generation, wurde entschieden, dass der nicht weiter gebaut wird, ja, als Verbrenner. Finde ich katastrophal. Jetzt kann man sagen, ja, ist nicht umweltfreundlich und ist und so weiter. Aber es gibt doch, also von dem RS6, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber wurden unter 5000 Fahrzeugen im Jahr verkauft. So. Das ist jetzt keine große Anzahl, ist aber entscheidend für den für die Markenwahrnehmung von Audi als performante Luxusmarke. Das ist einfach so. Und wenn das zum Beispiel wegfällt, gab es auch einen Aufschrei in der Branche, als das announced wurde, dann ist die Frage so, wofür steht Audi denn eigentlich? Denn im Rallye-Sport, ja, dein Kollege, der Thomas, der auch hier Dakar gefahren ist, da fuhren die Audis früher auch vorne ganz vorne mit.
Aber jetzt habe ich auch
die. Die haben die letzten.
Nicht mehr? Nee,
also die haben die letzten Jahre haben die nicht viel Heringe vom Rost gezogen, würde man hier in Norddeutschland sagen. Ja. So, und das freut mich, dass sich das erheitert. So, das heißt
also ich habe ein kindliches Gemüt mir bewahrt. Das erheitert mich wirklich.
Ja, schön.
Ja.
So, und die Frage ist so, wie positionieren sich das? Das wird auch nicht leicht, in den nächsten SQ7 SUV mit Batterie elektrisch auf die Straße zu bringen. Das wird nicht die Antwort sein für Audi. Sehen wir auch bei den Absatzzahlen in China übrigens, die auch schon mal besser waren, positiv formuliert. So, das heißt, also zwei von vier Premium-Anbietern in Deutschland, nämlich Audi und Mercedes, haben wirklich eine Zielgruppenfindungsproblematik gerade. BMW, wie gesagt, glaube ich, trotz der Gewinnwarnung ist durch das Tal der Tränen durch und ist jetzt wieder dabei, positiv Momentum zu gewinnen. Und da bleibt noch Porsche. Und Porsche macht es halt ganz anders, sagt halt, pass mal auf, liebe Freunde, wir bauen Verbrennungsmotoren und werden das auch auf absehbare Zeit noch machen. So, finde ich konsequent. Darüber, ob das gut oder schlecht ist oder ob man das gut oder schlecht findet, persönlich kann man sicherlich stundenlang streiten und sich unterhalten. Es ist aber zumindest mal eine Aussage und eine klare Positionierung. Und damit gehe ich davon aus, dass Enthusiasten auch zukünftig noch, und das kannst du halt einfach, weil der 911er einfach der größte Margenbringer ist nach wie vor, kannst du das gut machen.
I agree. Und das ist am Ende, im Pkw-Bereich, was ist denn der Elektrifizierungsgrad, den wir irgendwann erreichen werden? Ich glaube nicht, dass der 100% sein wird, sondern der ist vielleicht, keine Ahnung, 80%. Manche sagen es 90%, aber du wirst einen Rest haben. Also A, weil es die Transition dauern wird und du noch Fahrzeuge hast, und B, weil du vielleicht Kundengruppen oder Fahrzeuggruppen hast, wo du sagst oder wo das erlaubt wird, dass du das weiter bauen darfst und das in der Gesamtbilanz, auch in der Gesamt-CO2-Bilanz überhaupt nicht mehr zu Buche schlägt und man sagen kann, hey, das ist sozusagen vertretbar. Mit dieser Unschärfe können wir leben. Gerade aus Deutschland heraus haben wir natürlich, finden wir besonders super, Porsche-Fahrer zu regulieren. Das ist halt einfach eine sehr kleine Gruppe an Menschen, die offensichtlich sehr privilegiert ist. Deswegen ist es da immer leicht, nochmal ganz, ganz mutig große Thesen in den Raum zu stellen. Aber ich glaube nicht, dass das halten wird. Und es ist auch okay, dass es nicht halten wird, denn das Umdenken, wenn ich meine Söhne angucke und so, hat ja schon längst angefangen, und das ist gut so. Und das war nötig, und da sozusagen kam Druck auf den Kanal. Aber genauso wie jedes Pendel eben in die eine Richtung schwingt, kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen wieder Richtung Mitte konvergiert. Und die Mitte heißt dann vielleicht, dass es nicht Zero One ist, sondern dass du sagst, du hast dann solche Produkte. Aber ich finde es einen ultraschweren, in Autos zu denken, also G63, Porsche 911, RS6, das ist jetzt tatsächlich die absolute Speerspitze, sowohl technologisch als auch vom CO2-Bilanz, was die herstellen. Die Abkehr wird dort überhaupt nicht funktionieren. Zumindest ich kann sie nicht sehen. Ich bin jetzt nicht der McKinsey-Senior-Partner, der nur Automotive macht. Vielleicht gibt es da eine schlaue Antwort drauf. Ich habe sie noch nicht gelesen. Das ist dann schon eine binäre Frage. Machst du den Porsche-Weg, sagst, wir machen das weiter und wir glauben daran, dass wir es hinbekommen und das vielleicht als in der Gesamtfirmenbilanz dann CO2-neutral sein können, etc. Oder steigst du aus, sagst du, pass auf, wir haben jetzt alles probiert, aber es ist binär, entweder bin ich batterieelektrisch oder nicht, weil die über die anderen Anteile, E-Fuels können wir nochmal drüber sprechen, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe, oder Brennstoffzelle etc. Das sind alles Technologien, die, wo wir beide sagen, aus verschiedenen Gründen wird sich das nicht durchsetzen oder wird nicht durchsetzbar sein, auch vor allen Dingen nicht ökonomisch, dann ist es binär. Und da habe ich keine gute Antwort drauf. Und das wollen halt leider nicht so viele Leute hören, weil es so unpopulär ist. Wenn im Raum Stuttgart die neuen Elfer nicht mehr gebaut werden, dann werden auch eine Menge Frühstücksbrötchen irgendwann an irgendeiner Werkshallenausfahrt nicht mehr verkauft und dann werden eine Menge Leute keine Arbeit haben. Und leider ist es schon so, dass das Fressen vor der Moral kommt und dass wir eine Menge Probleme in diesem Land bekommen, wenn wir nicht einsehen, dass wir gewisse Schlüsselindustrien die nicht immer draufhauen können, sondern vielleicht mal dafür sorgen sollten, mit Augenmaß die zu stützen und weiter zu helfen. Aber das ist natürlich sozusagen in Redaktionen, die in, keine Ahnung, Hamburg Innenstadt und im Prenzlauer Berg in Berlin sitzen, einfach nicht so populär, denn da kann man ja auch mit dem tollen, Black Arrow Lastenrad von A nach B fahren und sagen, alle Menschen sind quasi, vor allen Dingen, logischerweise, weil es nur Männer sind, die diese Autos kaufen, vor allen Dingen die Männer sind das Problem und es ist alles schlimm und deswegen ist gar nicht so blöd, wenn mal südlich des Weißwurst-Äquators deren Arroganz mal ausgetrieben wird mit deren Autos und das mal irgendwie ein bisschen kaputt gegangen wird. Diese klammheimliche Freude, da muss ich ehrlich sagen, die scheint irgendwie durch und das ärgert mich, weil es wirklich dumm ist, weil es ernsthaft
ist. Ist auch deine Bubble oder ist das deine Bubble oder ist das die Startup-Bubble?
Haben wir uns schon mal unterhalten miteinander? Also ich werde nicht mehr eingeladen zu diesen Soirees, um das mal zu sagen, weil ich eine andere Meinung habe und die auch ehrlicherweise auch immer, ich polemisiere ja auch gern und so, das ist dann nicht cool, man soll Leute nicht blöd provozieren, sondern versuchen, Argumente auszutauschen, das stimmt schon, aber nee, also es gibt eine Menge Leute, die das zumindest bis gestern alle noch super fanden und jetzt langsam habe ich das Gefühl, merken, der Berg kommt ins Rutschen, doch gar nicht so geil, wenn jetzt bei ZF in Saarland 600, 800 Arbeitsplätze erstmal nur in Anführungsstrichen nach Ungarn rübergehen. Das hieß ja, dass ZF selber noch Geld verdient und dann hier auch hier Steuern zahlt und dort in Verwaltung und so weiter noch ist. Aber wir haben die Axt angelegt, vor langer Zeit schon, und der Baum knackt so ein bisschen. Und wenn der umfällt, haben wir ein so unfassbar großes Problem, inklusive politisch, denn dann wird sich dieses Klima in diesem Land wirklich merklich verändern. Das kann keiner wollen. Aber jeder wird daneben stehen und sagen, was, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich wollte ja eigentlich nur, man muss leider vielleicht auch aktiv unterstützen.
So, und die Automobilbranche schleppt seit mehr als 10 Jahren, schleppt die ein Schlagwort mit sich rum, das nennt sich ACES. Ja, das steht für Autonomous, Connected, Electric und Shared. So, und wenn man dann mal in einer Bar abends sitzt und einfach mal auf eine Serviette schreibt, okay, dann werden wir Autonomous, Connected, Electric, Shared. Welche von diesen 4 Haupttrends in der Mobilitätsbranche bedienen wir denn jetzt gerade? Und dann guckst du dir die deutschen Premiumhersteller an. Mhm. Ja? Was rufen sie gerade immer noch in den Wald? Erstens, bestes Fahrerlebnis. Ja? Also nichts mit Autonomous. Ja? Weil du willst selber fahren. Connected, schau dir das an, was in diesen Fahrzeugen passiert. Das ist nicht oberste Priorität. Ja,
aber ich habe doch CarPlay. Ah, hold on, das ist Apple. Schade.
Ja, genau. Dann elektrisch. Deutschland kriegt es nicht mal hin, vernünftige Batteriewerke zu bauen. Also in der Forschung, wie immer, sind wir Weltspitze. Ja, in der Kommerzialisierung leider nicht. Plus, dafür sind wir nicht bekannt. Ja, du hast eben den RS6, den G65, ja, oder 63 oder welche du auch immer nennen willst, passt auch nicht rein. Und dann Shared, Premium-Fahrzeuge sharest du nicht. Ja? Das heißt, das ist eigentlich etwas, was vor allen Dingen im Volumensegment relevant wird. Das heißt, diese 4 Schlüsseltrends, ja, die seit Jahren von den Dächern gerufen werden, werden von der deutschen Branche gar nicht bedient. Und die Branche möchte das auch gar nicht bedienen, weil es gar nicht in line ist mit deren Kundengruppe. Und dann ist die Frage, was sind denn die 4 oder 3 oder 2 Schlüsseltrends, die die Stärken der deutschen Automobilbranche überhaupt forcieren können?
Das ist eine geile Frage. Was sind sie? Also hast du eine Antwort drauf? Also sozusagen, ich glaube, also
Automatisierung, ja, genau. Also Automatisierung, genau. Das heißt höchste Qualität im höchsten Volumen. Weltweit. Es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt. China macht es gerade, kommt jetzt gerade schneller ran, aber wir haben noch einen Vorsprung. Das heißt, höchste Qualitätsstandard bei maximal effizienter Produktion nach wie vor, Weltspitze. Dann Innovation, das heißt wirklich schauen, so was können wir denn? Also was sind so die die Trends und Themen, die wir machen können. Die zum Beispiel, vielleicht sprechen wir heute noch über Aurora, aber Aurora hat bisher nur amerikanische Hardware-Startups für ihr LiDAR und für ihre für die Hardware am Truck dazu gekauft. Warum gibt es diese Startups in Deutschland nicht, obwohl wir so gute Ingenieursuniversitäten haben? Und warum sind wir da in Deutschland nicht weltmarktführend, was Sensorik, was Drivetrain, was Plattform angeht? Warum gibt es da keinen Connect? Weil genau da, glaube ich, nach wie vor sind wir weltmarktführend und können ganz viele Probleme lösen. So, und das Dritte ist Purchasing Power. Ja? Also der europäische und deutsche Markt hat nach wie vor eine der stärksten Kaufkraft weltweit. Und die Bereitschaft der Leute, in neue Fahrzeuge zu investieren, vor allen Dingen, wie gesagt, 60-70% im B2B-Bereich, in den Flottenmarkt. Aber was sind denn die eigentlichen Innovationen im Flotten- und B2B-Bereich? Also nur die Fahrzeuge 1:1 wie im B2C zu machen, das scheint es ja nicht zu sein. Wie kannst du es denn innovieren? Wie kannst du es denn verbessern? Was könnte denn eine Technologie sein, die das Ganze verbessern kann? Die Frage würde ich mir stellen, denn da kommt der Großteil der Wertschöpfung, übrigens auch der Großteil der Marge her. Denn B2B-Kunde verhandelt im Zweifelsfall die Leasingrate im Monat nicht so hart wie ein Privatkunde, der sich vielleicht das erste Mal im Leben eine S-Klasse leisten möchte. So, das wären die drei Bereiche, auf die ich mich konzentrieren würde.
Geil. Hat Mercedes, haben die deine Telefonnummer? Also wenn da jetzt kurzfristig was sich ändern würde und würdest du unter chinesischen Shareholdern arbeiten?
Ja, Geely hat ja ganz andere Probleme. Im Hintergrund rumort es gerade, dass Geely seine Mercedes-Anteile abtreten möchte. Ja, ist gar noch nicht so wirklich bekannt, aber die haben wirklich.
Das sind börsennotierte Firmen. Hoffentlich. Ich hoffe, das ist irgendwo bekannt, denn sonst kommen wir jetzt alle ins Gefängnis.
Ja, so, das heißt, Geely hat ja ganz andere Probleme mit ihren skandinavischen Investments. Ja, Volvo, Seeker etc. Da wirklich kommen sie da nicht ran. Gute Nachricht aus Fernost, hätte ich fast gesagt. BYD hat jetzt drei der größten Handelsketten, Automobilhandelsketten in Deutschland als Abnehmer für sich gewinnen können. Unter anderem hier aus Niedersachsen die Weller-Gruppe. Die werden jetzt BYD-Fahrzeuge vertreiben. Also BYD ist jetzt weg davon, das quasi selber über Direktvertrieb zu machen und möchte das jetzt über deutsche Handelsketten vertreiben. Und auch da sieht man, okay, krass, also wenn Weller historisch vor allen Dingen BMW, ja, also traditionell deutsche Marke, wenn die jetzt anfangen, chinesische Fahrzeuge mit demselben Qualitätsanspruch im Vertrieb, ja, weil das ist ein BMW-Händler im Kern, zu vertreiben, dann wird es echt, also dann geht der Wettbewerb wirklich, wirklich los. So, und das muss halt jedem bewusst sein, dass da jetzt Gas gegeben werden muss und auch überlegt werden muss, so was ist denn unser Angebot, das wir dem Kunden machen können. Und eine Gesamtantwort gibt es da sicherlich nicht, die ist individuell. Ich glaube auch nicht, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber es muss jetzt die nächsten 2-3 Jahre grundsätzlich, zumindest was die Ausrichtung einiger Akteure am Markt angeht, was gemacht werden. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei VW und da bin ich auch fertig mit dem Monolog. Die Elektro-Kleinfahrzeuge, ne? Die ID3, ID4, ID5, ID7, die verkaufen sich richtig, richtig gut mittlerweile. Ja, also sind regelmäßig
VW hat jetzt auch kein Stückzahlenproblem gehabt, ne? Dieses Quartal. Also sozusagen die Stückzahlen waren eigentlich erfreulich. Ja, Marge war gedrückt und so und Outlook wegen Zöllen und so weiter, aber das funktioniert. Ne? Und von den, ich glaube, Top 10 Autos sozusagen, die elektrisch hier in diesem Land oder in Europa so, ich weiß, ist das die ACEA-Statistik oder eine deutsche, war auf jeden Fall von den Top 5 Plätzen waren 3 VW, wenn ich es richtig sehe. Also der ID3, ID4 und dann irgendwie der ID5 irgendwie so verteilt. Also das funktioniert.
Ich habe die Absatzzahlen hier, habe ich zufälligerweise hier.
Die hast du immer offen sozusagen, du weißt ja nie, wer
anruft. Ich habe dir das letzte Woche, glaube ich, geschickt, oder? Jetzt mache ich gerade meine Fotos auf hier und ich sehe das. Kein Scheiß, das war wirklich Zufall. Renault Clio, Elektro, meistverkaufte Auto in Europa.
Dann ist das Tesla, dieser neue, Model der so retro aussieht?
Nee, das ist der, ich weiß, wen du meinst, der ist geil, den hätte ich gerne.
Ohne Scheiß.
Als Rallye-Version.
Genau, auch. Richtig, den möchte ich unbedingt haben. Und dann?
Aber in diesem aggressiven Gelb? Limettengrün.
Limettengrün. Oder, ja. Ich bin ja in Berlin, einfach schwarz-matt folieren. Das würden meine Kinder gerne haben. Aber nee, in diesem, diesen Renault Clio, egal, jetzt sind wir abgelenkt. Also wir wollten sagen, VW verkauft in der Kleinwagen.
So, VW, übrigens Dacia Sandero, dritter, Europa jetzt, ne? Nicht Deutschland. Also Renault Clio 1, Tesla Model Y, Platz 2 nach wie vor. Die haben angezogen übrigens im Juni. Dacia Sandero Platz 3, VW T-Roc 4, Opel Corsa 5, VW Golf 6.
Okay. Bam, ja. Sag ich mal. Sekunde, stehe ich gerade am Schlauch, passiert mir nicht oft. Aber gut, also VW, also da müssen wir jetzt mal schauen, wie das mit den Zöllen weitergeht. Die 15% tun uns weh, aber wir werden schauen, wie der Blume das mitigiert. Also bis jetzt habe ich so von der Kommunikation und wie er das bis jetzt gemacht hat, von außen betrachtet, ich habe da keine Insights, fand ich das jetzt schon echt, echt gut. Du hast über die Händler gesprochen und BYD. Ich saß gestern wieder in Hamburg in einem Taxi, in einem NIO. Offensichtlich fragt man immer den Taxifahrer, und wie ist es so, bla bla. Also wenn man vor 3-4 Jahren meistens in einem Tesla saß, waren die so halb happy. Das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich in so einem NIO sitze. Als Fahrgast, super gut. Die haben so eine automatische Rückenmassage-Funktion. Die stört mich so ein bisschen. Aber ist eigentlich gut, aber schon wertig, also es funktioniert. Ich bin ja in einem Alter, wo man Rückenmassagen braucht. Aber der Taxifahrer war hellauf begeistert. Der sagt, dieses Auto, wie fährt es sich denn? Ich meine, Taxifahrer ist ein ganz guter Testcase, weil die fahren ja wirklich viel Stadtverkehr und müssen sich viel Mist anhören und angucken. Der hat mir gesagt, also so von der Bestellung über die Lieferung bis wenn er ein Problem hat und die Qualität des Autos und das Feedback der Kunden, er würde nicht mehr wechseln. Das wäre richtig, richtig gut. Fand ich jetzt mal, ne? Also in Kombination mit jetzt die verstehen, dass vielleicht dieses Tesla D2C-Modell, also du kannst alles direkt, versuchst alles direkt an den Endkunden zu verkaufen. Da scheinen die Chinesen jetzt dazu zu lernen, dass das in Europa so nicht funktioniert, weil das eine Frage des Vertrauens ist, des Zugangs zu regionalen Märkten, wie auch immer. Finde ich schon sehr stark, und wir werden eine Menge chinesische Autos die nächsten 10, 15 Jahre auf unseren Straßen sehen. Das wird so sein.
Die NIOs sind natürlich auch speziell, ne? Da kannst du in so eine Garage reinfahren, dann wird einfach die Batterie ausgetauscht. Das Auto wird nicht geladen, sondern fährst in so eine Garage rein und die Batterie wird als Ganzes rausgeholt und automatisiert wieder reingestellt, vollgeladen. Also das ist ganz interessant. Das nur am Rande. Ich habe auch noch, weil wir auf der Zeit schielend, würde ich ganz kurz als Neuigkeit noch eine Sache nennen, die mir aufgefallen ist. Heute Morgen beim Stöbern in der Zeitung, und zwar, dass Waymo als erster AD-Anbieter, also als erster Autonomous Driving-Anbieter, mit einem Car-Rental-Unternehmen kooperiert, nämlich Avis in Dallas. Und Avis wirklich das macht, was eigentlich keiner machen will, aber anscheinend jetzt doch jemand Bock drauf hat, nämlich Flottenmanagement.
Genau.
Und
die haben die Stützpunkte, ja. Die haben das Personal, ne? Und die können dann die Kotze wegmachen, wie man so schön sagt. Beziehungsweise irgendwie gucken, dass das Dönerpapier sozusagen rausgeräumt wird irgendwann, ne, damit das Auto wieder sauber ist. Ich habe das gesehen, ja. Und wir hatten diese große Finanzierungsrunde für diesen Player, der Move heißt. 300 Millionen Finanzierungsrunde. Auch so groß, weil die davon eben Assets kaufen wollen. Also so, ne, sie machen das in Kooperation in Florida, glaube ich, mit Waymo, weil eben dieses Flottenmanagement nicht gelöst ist. Also, ne, du hast einmal dieses Uber-Ding nach dem Motto, wie kriegst du Zugang zu den Kunden? Da partnert Waymo in manchen Regionen mit Uber und in manchen nicht. Das scheint sehr gut zu funktionieren für beide Seiten, aber ist eben noch nicht entschieden, ob das Co-Opetition ist oder ob man da wirklich langfristig glücklich wird. Ich habe eine Meinung, das wird nicht funktionieren, denn Uber hinter den Kulissen macht mit Hochdruck alles, setzt alles daran, einen fragmentierten Markt zu erhalten oder sogar selber nochmal autonom aktiv zu werden, würde ich behaupten. Das wäre einfach blöd, wenn sie es nicht probieren würden, wenn sie schon die Kunden haben. Sprich, Waymo sagt sich dann, wir kriegen jetzt die Fahrzeuge halbwegs gebaut. Das werden sie auch irgendwann outsourcen. Das wird irgendwann ein OEM komplett übernehmen für die. Aber zurzeit bauen die noch selber um. Und jetzt geht es eben darum, dass wir Depots aufmachen. Also, ne, der Algorithmus und das Fahren haben jetzt alles hinbekommen. Den Zugang zu Kunden, teilweise durch unsere eigene App, teilweise durch Uber. Und jetzt geht es darum, wie können wir denn 10.000, 50.000, 500.000 von diesen Fahrzeugen sozusagen überwachen lassen,
laden lassen, je nachdem, wenn es elektrisch ist, sauber machen lassen und so weiter und so fort. Und da brauchst du eben jemanden, der Handling macht, und Autovermietung würde sich anbieten, denn du hast ja zumindest, also hast auf jeden Fall schon mal an allen relevanten Verkehrsknotenpunkten ein Depot. Also du hast schon mal, wo du hinfahren kannst, da sind auch Leute drin. Von daher macht das von der Asset Utilization etc. totalen Sinn. Für ein Avis muss man sich halt fragen, was ist denn das für ein Marge, also wie entwickelt sich denn die Marge von einem Avis, wenn du nicht mehr Autovermietung machst, wo du relativ viel, also ich weiß nicht genau die Verteilung, aber ein Teil der Marge kommt, du kaufst Autos und verkaufst sie wieder. Das vergessen Leute immer, das sind Autohändler, die kaufen einfach nur zu großen Discount große Stückzahlen Autos ab, sagen wir 20-25% weniger als Liste, und verdienen dann ein Jahr lang Geld damit, inklusive kleinster Kratzer, die sich teuer bezahlen lassen, und dann verkaufen sie das am Gebrauchtmarkt weiter. So, das ist natürlich ein Handelsgeschäft, wenn man
die
so
meiste macht. Die meiste Marge bei Car Rental Companies ist die Versicherung.
Die Zusatzversicherung?
Da verdienen die das Geld mit. Ja. Für mich ist das jetzt der Anfang vom Ende, offen gesagt. Jetzt ohne polemisch klingen zu wollen, aber es gibt für Autovermieter keine andere Option, als mit den Waymos und den Ubers dieser Welt zu kooperieren, es sei denn, sie bauen selber eine eigene Flotte auf. Alternativlos, weil es wird nicht kommen, von den OEMs, von den Automobilherstellern, diese Technologie zur Verfügung zu stellen. Einfach aufgrund der Fragmentierung des Marktes und aufgrund des Faktes, dass Autovermieter davon leben, dass sie unterschiedliche Typen und Marken im Angebot haben und dadurch halt auch den Einkauf optimieren, wie du schon gesagt hast, denn damit steht und fällt das Geschäftsmodell. Deshalb werden die Autovermietungen jetzt ziemlich schlaflose Nächte haben, gehe ich von aus, weil das wird die Branche grundlegend verändern. Da gehe ich stark von aus.
Ich habe eine super Idee zum Abschluss für dich, Michel. Mhm. Du gehst jetzt gleich in dein AI-Tool deiner Wahl und suchst dir eine ganz happy Geschichte aus, eine Vorlesegeschichte, die du für deine Kinder produziert hast. Und die hörst du dir jetzt gleich einmal an, bevor du in den Rest deines Tages gehst. Wir haben heute nur über Tod, Verderben, den Niedergang der Automobilindustrie, alternativlose Szenarien. Also es ist ein Doomsday in Bombenentschärfung in Osnabrück. Ich wünsche mir für dich, dass du dir so eine Geschichte jetzt gleich anhörst.
Habe ich dich so runtergebracht?
Nee, mich bringst du nicht. Ich schwebe gerade die letzten paar Wochen über dem Boden. Also mich kriegst du auf keinen Fall irgendwo geerdet. Aber ich mache mir einfach Sorgen um dein Wohlbefinden. Und ich wünsche mir einfach, dass es dir gut geht. Verstehst du? Das ist mir wichtig.
Ja, danke schön. Das weiß ich jetzt.
Das war eine sehr gute Folge, weil es echt super interessant ist, in deinen Kopf zu gucken, wenn es um deutsche OEMs geht. Also von daher, der Monolog ist mehr als gewertschätzt, und das weiß ich zufällig, weil unsere zahlreichen Fans mir das immer spiegeln. Nein, es gibt ein paar Leute, die sagen, rede weniger, frag den Michel mehr Fragen. Ich habe das ja schon mal, also es ist eine bestimmte Personengruppe aus meinem nächsten Umfeld, um es mal vorsichtig zu sagen. Insofern, die werden sich sehr freuen. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Freue mich immer. Und denk dran, Schrezel loves you.
Letzte Frage noch, bevor wir jetzt in den Sack hauen. Sag mal, du hast ja als Ziel, als wir den Podcast angefangen haben, du wolltest in 3 Podcasts auftauchen. Jetzt hast du ja 2 hast du schon, oder?
Ich habe mein Ziel verschoben. Ich möchte eigentlich eingeladen werden. Road to Autonomy Podcast in den USA.
Ja.
Autokonast, auch in den USA. Also ich möchte eigentlich in den USA-Podcast eingeladen werden. Da ist mein Track Record jetzt noch gerade wirklich null. Jetzt muss man dazu sagen, der Iskender, wir sind ja quasi, das ist wie, also viele Menschen gucken, ob wir jeweils Eheringe anhaben, wenn wir uns treffen, ob wir verheiratet sind, weil das ist ja wirklich, der musste mich quasi einladen. Das hat er gar keine Chance gehabt. Davor,
hast du ihn gezwungen, oder?
Nee, das nicht, aber sozusagen, ich meine, $5 are $5.
Ja, genau.
Verstehst du? Also so, da musst du.
$20 ist $20.
Genau, ich
kenne das, mein Lieblings-T-Shirt, ja.
Also ich arbeite noch dran. Also was zählt, war der mobile.de-Podcast. Das war ein net new Podcast. Witzigerweise, ich habe da Feedback bekommen vom Markenchef eines sehr großen deutschen Automobilbauers, den ich nicht kannte, und der fand das wirklich gut offensichtlich und so weiter. Also das hat mich sehr total gefreut. Weil wenn jemand aus der Industrie da das dann gut findet, was man sagt, oder interessant, heißt das ja, dass ich mein zweites Ziel nämlich erreiche, dass ich indem ich mit dir spreche, mein Wissen über die Mobilität deutlich erweitere und da irgendwie more fluent werde. Insofern ist das irgendwie auch erreicht. Und der dritte Faktor war ja, dass ich Spaß habe, und das hört man mir an.
Ja, sehr gut. Alles klar. Du, dann schöne Restwoche und wir sprechen.
Küss die Hand. Bis gleich. Tschüss.
Ja, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.